Wir reden über Lovecraftesque, das Verschwinden des Raphael Duchamp. Und herzlich willkommen zu dieser Sondersendung zum Verschwinden von Raphael Duchamp. Sicherlich haben unsere Zuhörer schon die Dokumentation gehört, die wir im Zusammenhang mit dem Abhandenkommen des Bloggers produziert haben. Die Erkenntnisse haben uns alle erschüttert und mitgenommen und die ein oder andere Frage brennt dann dennoch auf unserer Seele. Wir werden versuchen, diesen Fragen in der kommenden Stunde nachzukommen. Und so habe ich in der heutigen Sendung einige Gäste eingeladen. Und hierbei handelt es sich um niemand Geringeren als Ralf Sandfuchs.
Hallo.
Und Tim Rauche.
Moin.
Ja, schön, dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt, um über unser kleines Projekt, das wir dieses Jahr irgendwann mal gestartet haben, zu sinnieren. Und ja, was haben wir gemacht? Wir haben irgendwie Lovecraftesque gespielt und das zu einem Blockspiel modifiziert. Das klingt jetzt beides, glaube ich, ein bisschen schräg, sodass man ein bisschen ausholen muss und erläutern muss, was das überhaupt ist. Und Tim, wärst du erstmal bereit, ein bisschen zu erzählen, was ist Lovecraftesque? Dieses fürchterlich unaussprechbare Wort.
Sehr gerne doch. Ich fange meistens, wenn ich erkläre, was Lovecraftesque ist, damit an zu erklären, was es nicht ist. Man würde dem Namen auch vermuten, dass es ein cthulhuides Spiel ist, aber das muss es nicht zwangsläufig sein. Es geht vielmehr darum, dass man in Lovecraftesque versucht, ein gewisses Gefühl oder eine gewisse Atmosphäre zu beschreiben und zu vermitteln während des Erzählens. Das versucht ein Gefühl oder die Atmosphäre von Lovecrafts Geschichten nachzuempfinden. Was genau macht man in Lovecraftesque? Lovecraftesque ist ein Erzählrollenspiel, in dem man gemeinsam eine Person spielt. Das läuft so ab, dass man die Rollen aufteilt. Es gibt die Rolle des Zeugen, das ist die Person, die man spielt. Es gibt die Rolle des Erzählers. Das ist, wenn man so möchte, ein Spielleiter. Und es gibt die Beobachter. Die Beobachter sind die Co-Spielleiter. Und man spielt verschiedene Szenen in drei Akten durch. Und dabei werden die Rollen rotiert. Das ist so in aller Kürze Lovecraftesque. Und am Ende läuft alles auf einen finalen Horror hinaus, der sich im Laufe des Spiels herauskristallisiert. Und nicht von vornherein feststeht. Und das ist das Spannende an Lovecraftesque. Wenn man ein Szenario nimmt und das spielt, wird es wahrscheinlich immer irgendwie anders ablaufen und ein anderes Ende finden, weil jede Gruppe daraus was anderes macht. Oder vielleicht sogar die gleiche Gruppe beim zweimaligen Spiel was anderes macht.
Wenn du sagst spielen, hat das irgendwas mit Würfeln, Karten und so zu tun? Gibt's Gewinner? Gibt's Verlierer?
Gewinner sind hoffentlich alle Spieler, die gemeinsam eine schöne Geschichte erzählt haben. Das Ganze funktioniert tatsächlich rein erzählerisch, ohne irgendwelche Würfelwürfe oder durch Kartmechanismen. Immer wenn eine Entscheidung ansteht, ob der Zeuge etwas schafft oder nicht schafft, muss sich die Gruppe überlegen, was eigentlich im Sinne der Geschichte gerade ist. Ob es passt, dass er gerade eine Situation gut oder eher schlecht durchsteht.
Wie sind wir in Kontakt mit Lovecraftesque gekommen? Also Ralf und ich hatten das große Vergnügen, von Tim in dieses Geheimnis eingeführt zu werden, auf der berühmt-berüchtigten HelgoCon am Anfang des Jahres. Da haben wir halt gemütlich irgendwo im Wohnzimmer gesessen und uns dann eine Geschichte genau auf diese Art und Weise ausgedacht. Es ging damals um irgendeinen Pastor, der natürlich passend zu HelgoCon vom Festland aus auch auf die Insel gekommen ist, um dort als Vertretungsgeistlicher sein Wirken zu tun und dort in einen ganz langsam immer tiefer gehenden Abgrund gezogen zu werden, in ein Geheimnis, das die Insel umgibt. Und das, was dabei eigentlich rumgekommen ist, die Geschichte, die fanden wir eigentlich alle so faszinierend. Das hat also wirklich nachhaltig bei uns irgendwas gehabt. So dass also nachher so ein bisschen so leicht Tränen in den Augen war von wegen, na, warum haben wir das nicht aufgeschrieben oder aufgezeichnet oder wie auch immer, um diese Geschichte, die da entstanden ist, irgendwie für die Nachwelt zu erhalten. Also es war schon sehr faszinierend, was wir da hingekriegt haben.
Das Interessante dabei fand ich auch eben die dauernden Wechsel der Rollen. Das heißt, im einen Moment war man Spieler, im nächsten Moment war man Erzähler, dann war man wieder nur Beobachter, konnte nur mal so einzelne Sachen einfließen lassen. Und trotzdem entwickelte sich daraus dann eine Geschichte, die mit viel, ja, mit viel Einfallsreichtum und trotzdem irgendwie schlüssigen Informationen gefüllt war. Das fand ich besonders faszinierend.
Und das, obwohl wir, ich glaube, mit 6 oder 7 Spielern da am Wohnzimmertisch gesessen haben.
Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es waren 5. Ich glaube, 2 waren einkaufen und die anderen 5 saßen um den Tisch herum und haben immer weiter die Ideen gesponnen.
Wir werden nicht mehr als 5 gewesen sein, denn also maximal 5 Spieler sind vorgesehen. Mehr würde ich auch tatsächlich nicht machen. Und ich persönlich finde, dass es mit minimal 3 auch noch gut funktioniert. Ich weiß, dass Thorsten, der das zusammen mit Lien gerade auf Deutsch übersetzt, im Rahmen eines Crowdfundings, es auch schon zu zweit gespielt hat. Das habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Also ich glaube, Fabian war noch mit dabei auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich nicht vielleicht sogar noch zu 4
Matthias war auch noch dabei.
Matthias war auch noch dabei.
Und dann wären es 5. Ja. Dann müssen es 5, ja. Also ich erinnere mich auf alle Fälle noch daran, dass es doch immer wieder die Situation war, dass ich eine gute Idee hatte, wie ich die Geschichte fortführen wollte. Und nachdem dann die Runde einmal durch war und ich wieder am Zuge war, um meine eigentlich geplante weitere Handlung voranzutreiben, stand ich auf einmal vor völlig anderen Voraussetzungen, musste alles über den Haufen werfen und mit neuen Rahmenbedingungen klarkommen. Ich glaube, das ist eines dieser Kernelemente bei Lovecraftesque, dass man einfach wirklich mit neuen Ideen konfrontiert wird, neuen Situationen, aus denen man dann wieder etwas basteln muss. Und wenn die Beteiligten alle wirklich Spaß daran haben, eine Geschichte zu erzählen, dann kommen da wirklich sehr schöne Sachen bei rum.
Ich erinnere mich auch noch, was uns damals eben auch viel geholfen hat, waren die Hinweise am Ende der Züge, also der einzelnen Erzählungsteile, wo dann derjenige, der gerade dran war, einen Hinweis ausgeben konnte und sagen konnte, dieser Teil der Handlung, was da gerade gefunden wurde, was man da gerade erlebt hat, das ist jetzt besonders wichtig. Und darum hatte man immer einen Anknüpfpunkt. Man konnte eben immer sagen, okay, der hat jetzt gerade entdeckt, dass da zum Beispiel ein seltsames Buch existiert, in dem Unterlagen über die Kirche drin sind oder nicht Unterlagen, sondern Informationen über die Kirche und die Gemeinde sind. Und das ist jetzt ein wichtiger Hinweis. Das heißt, der Nächste wusste schon, aha, in die Richtung sollen wir jetzt weitergehen und hatte darum einen Anknüpfungspunkt, aber auch eben eine Unterstützung. Der war also nicht komplett auf sich allein gestellt.
Genau, und das ist etwas, was ich auch sehr wichtig finde bei Lovecraftesque. Es ist sehr schwer, dass man eigentlich seine eigene Geschichte, die man weitererzählen möchte, vorausplanen kann. Man sollte immer versuchen, sich ein bisschen darauf einzulassen, was auch die anderen einem mitgeben. Und dann gucken, kann ich das noch verwenden, was ich selber noch im Hinterkopf hatte, oder auch nicht. Oder kann ich das halt irgendwie einen anderen Dreh geben. Ansonsten, ich mag es einfach tatsächlich nicht so weit vorauszudenken, sondern einfach so gucken, dass ich einfach mit dem arbeite, was die anderen Spieler mir mitgeben, so dass wirklich eine schöne, gemeinsame, kohärente Geschichte dabei rauskommt. Wenn man versucht, ein eigenes Ding durchzuziehen, ich glaube, dann wird das alles sehr, sehr holperig.
Und zu dem Thema, dass die Geschichte nochmal irgendwo aufgeschrieben wird oder sonst irgendwas, im Rahmen dieses Crowdfundings werde ich auch einige Abenteuer zusteuern und eins davon wird auch die Geschichte vom Helgocon sein. Das heißt, das, was wir da gespielt haben, werde ich dann versuchen, als Szenario für Lovecraftesque aufzuschreiben und grob zusammenzufassen, damit andere auch mal erleben können, was wir da gemacht haben.
Die Helgocon war vorbei. Ralf und ich saßen irgendwie im Auto unterwegs vom Norden Richtung Rheinland und da kam mir eigentlich so die erste Idee, ob der Tatsache, wie gesagt, dass es ja nicht aufgeschrieben worden ist, das müsste man doch auch irgendwie auf eine schriftliche Art und Weise machen können. Und hab da ein bisschen drüber sinniert und mal rumgesponnen, auch mit dir, Ralf, dann während der Fahrt schon die ersten Überlegungen gemacht und dann gesagt, so, das versuchen wir jetzt einfach mal. Wir versuchen einfach mal Lovecraftesque als Blockspiel zu machen. Das heißt, wir erzählen uns die Geschichte nicht, sondern wir schreiben sie, wir veröffentlichen sie als, ja, in dem Sinne Fortsetzungsgeschichte, die halt reihum bei den Teilnehmern auf ihren jeweiligen Blogs halt erfolgen. Und dafür mussten natürlich einige Anpassungen gemacht werden, weil das Spielsystem, die Regeln, die da eigentlich vorgesehen sind, lassen sich nicht eins zu eins dann auf eine schriftliche Variante umsetzen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass man ja im Spiel durchaus auch Einwürfe machen kann. Also wenn irgendjemand spontan bei der Erzählung eines anderen eine Idee hat, dann kann er den in den Raum werfen und dann gilt die in dem Moment aber auch und muss mit verwendet werden.
Vielleicht eine Sache, die mir am Anfang sehr seltsam vorkam, war deine Idee, praktisch jedes Mal die Sichtweise zu wechseln. Also praktisch, dass zwei aufeinanderfolgende Blogbeiträge nicht aus der Sicht des Protagonisten immer geschrieben sein sollten, sondern dass man immer darauf achtete, die erste war aus der Sicht des Protagonisten, der zweite Beitrag war aus der Sicht eines Menschen, den er irgendwo trifft und der dann beschreibt, was der Protagonist macht. Und so sollte sich praktisch jeweils zwischen den Beiträgen die Perspektive verändern. Das fand ich am Anfang etwas komisch und habe mich so gefragt, ob das funktioniert, weil auch der Eindruck von Lovecraftesque, dass eben ständig dieselbe Perspektive auch gewählt wird. Und das fand ich eigentlich gerade einen der starken Punkte des Spiels. Aber um auch mal ein bisschen vorzugreifen, es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das für das Blockspiel eine sehr gute Wahl war.
Also es war in dem Sinne aus der Not herausgeworfen, weil genau eben diese Einwürfe ja nicht möglich sind. Weil in dem Moment, wo ich meinen Blogartikel schreibe oder veröffentliche, dann ist der komplett da. Dann kann ja niemand noch Ideen einwerfen. Und mit diesen wechselnden Erzählperspektiven hat man ja die Möglichkeit, dann doch nochmal zeitlich ein bisschen zurückzuspringen oder Komponenten einzubringen, die der vorherige Erzähler vielleicht nicht gesehen hat oder haben konnte oder wie auch immer. Und dann auf diese Art und Weise genau diese Interaktion wieder zu ermöglichen. Und was mir dann, als das Spiel dann losgegangen ist, weil wir haben es ja mit vier Spielern gemacht, oder vier Autoren, so muss man es ja fast nennen, war natürlich dann die Krux, dass bei einer geraden Anzahl von Autoren die Perspektive immer konstant bleibt. Das heißt, Moritz, der den Eröffnungsbeitrag geschrieben hat, hat mit dem Protagonisten begonnen. Ich habe dann eine andere Perspektive wählen müssen. Tim hat dann den Protagonisten wieder übernehmen können und Ralf hat dann eine dritte Perspektive oder eine externe Perspektive, um dann wieder bei Moritz anzukommen, der dann wieder den Protagonisten weitergeschrieben hat. Also von daher kamen wir fast überhaupt nicht in die Chance oder in das Vergnügen, tatsächlich auch mal den Protagonisten beschreiben zu dürfen.
Vielleicht sollten wir aber an der Stelle mal darauf eingehen, wer überhaupt unser Protagonist war. Weil der wurde im Endeffekt ja von uns allen zusammen geschaffen. Wir haben halt überlegt, was soll er sein? Und sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass wir einen Blogger haben wollten. Und kamen dann, ich weiß gar nicht mehr genau warum, auf die Idee, dass es ein Foodblogger sein sollte.
Ja, eine völlig abstruse Idee, aber ja.
Ja. Ich glaube einfach, wir alle gerne essen.
Ja, wie man auch sieht, zumindest bei zweien von uns. Aber das Interessante dabei war, wir haben halt gemeinsam die Idee entwickelt und es wurde also ein Foodblogger namens Raphael Duchamp daraus, dem wir den Künstlernamen Comédie gegeben haben, weil zum einen war die Idee von Moritz vor allem, dass er sehr locker, sehr hip schreiben und reden sollte. Und auf der anderen Seite, also daher der Rückbezug auf Comedy und dann auf der anderen Seite eben die, ich sag jetzt mal so ein bisschen die Anspielung auf das lateinische Comedie, ich habe gegessen. Das war also dann die Idee dahinter, den Charakter so zu nennen. Und tatsächlich haben wir am Anfang auch einen Blog und einen Instagram-Account für ihn gemacht und dort einige Fotos publiziert, einfach um etwas zu haben, wo wir zeigen konnten, okay, damit ist er also aktuell tätig. Das fand ich also sehr lustig, das ist komplett ohne mein Zutun gelaufen, aber ich fand das sehr lustig, dass der dann praktisch in den ersten Artikeln schon sozusagen etwas erschaffen hat, bevor es überhaupt losging mit der eigentlichen Lovecraftesque-Geschichte.
Ja, das war eine Nacht-und-Nebel-Aktion, weil Moritz hatte ihm einfach ganz spontan einen Instagram-Account verpasst und dann da diverse Essensfotos publiziert, die Moritz alle von seiner Frau irgendwie genommen hat, weil sie scheint da wohl relativ viel Nahrungsmittel zu fotografieren. Und dann habe ich noch diese Domain dazu spendiert und WordPress draufgehauen und gesagt, so, jetzt bauen wir noch mal eben einen Blog dann dazu auf, dass das dann wirklich als passende Hintergrundgeschichte ist. Allerdings nicht wissend oder nicht ahnend, dass aus der Erzählung, die nachher entstehen würde, der arme Raphael überhaupt keine Chance mehr hatte, noch irgendwas auf diesem Blog zu veröffentlichen.
Ja, das war ein bisschen schade, aber man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, wir haben eben über die wechselnde Perspektive gesprochen und es war von vornherein klar, der Startbeitrag kommt von Moritz. Das heißt, nein, es war nicht von vornherein klar, wir haben es ja ausgelost.
Ja. Also, und zwar, wir haben es ja vorher einfach erstmal auf Discord verabredet, ne, und dann irgendwann einen Sonntagabend mal für ein Stündchen hingesetzt und da hatte Moritz schon das gleiche Problem wie jetzt auch, ne, von wegen, er hatte nicht viel Zeit, Hektik, Stress und was weiß ich was und uns da die Rahmenbedingungen erstmal abgestimmt, ne. Und dann ging es auch darum, ja, wer macht den Startbeitrag? Wer macht den Einführung? Und dafür gab es natürlich dann die Möglichkeit, das auszuwürfeln. Ich hatte das soweit vorbereitet, das Kommando, um den Roll Butler da irgendwie die Reihenfolge ausgeben zu lassen. Und dachte so, jetzt warten wir, bis alle Beteiligten dabei sind. Dann können wir das eben gemeinsam irgendwie machen. Ja.
Hey, hat super geklappt.
Hat sehr gut geklappt, genau.
Ja, ich konnte es nicht halten, Entschuldigung. Ich habe dann einfach den entsprechenden Befehl abgesetzt und da kam dann eben die Reihenfolge heraus, mit der wir nachher auch tatsächlich gearbeitet haben.
Moritz den Startbeitrag, an zweiter Stelle kam ich dann, Tim an dritter Position und Ralf dann immer ja die Nummer 4 an der Stelle und dann ging es ja mir so reihum von vorne wieder los.
Wir haben an dieser Stelle schon darüber gesprochen, wer Moritz überhaupt ist. Ich habe schon ein paar Mal von ihm gesprochen, aber noch gar nicht erwähnt, dass sich dabei auch niemals anderes als, wie der Eska-Podcast schon sagt, Godfather of German Roleplaying, Moritz Mehlen handelt.
Genau.
Also genau. Glimpflitzt oder so ähnlich. Nein, also Moritz Mehlem hat sich also dann um die Startbeiträge gekümmert, also auch um den allerersten. Und man muss dazu sagen, er hat Raphael, also unserem Blogger, schon eine sehr, sehr eigenständige Stimme gegeben. Also da steckte, glaube ich, sehr viel Moritz auch in dem, was Raphael so von sich gegeben hat.
Definitiv.
Ich berichtete ja am Donnerstag schon auf meinem Blog, dass ich in ein größeres Abenteuer aufbreche. Ich vereine hier meine liebsten beiden Hobbys, Essen und Radfahren. Vielleicht kommt auch noch ein Tacken Abenteuer hinzu. Denn, mal ganz ehrlich, so ganz alltäglich ist das, was ich vorhabe, wirklich nicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Startbeitrag von Moritz dann gelesen hatte, ich war erstmal so ein bisschen von den Socken und dachte, uff, ne? Also, was hat er da für einen Charakter gerade gezaubert? Der ist ja alles und nichts und vor allen Dingen ja garantiert das Gegenteil von dem, was ich so innerlich so ein bisschen bin, eher etwas ruhiger und friedlicher an der Stelle, aber direkt ein Hau drauf und ich saß dann da und ich muss jetzt den nächsten Beitrag schreiben und hab jetzt hier so einen Hans Dampf in allen Gassen da auf dem Fahrrad in den Alpen unterwegs. Was machst du denn davon jetzt, ne? Und das war eigentlich für mich so dann der Punkt, wo ich den Raphael dann erstmal auf die Nase hab fliegen lassen, wo er dann mit einem ziemlich rustikalen Almöhi quasi dann die eine erste Begegnung hatte und seine Wunden lecken musste.
Also ich muss zugeben, ich war generell sehr froh, dass ich in den geraden Wochen sozusagen dran war, in den geraden Beiträgen, sodass also Komödie oder Raphael nie bei mir angekommen ist, weil ich glaube, ich hätte den niemals schreiben können. Das hätte nicht funktioniert. Das ist so weit weg von meiner eigenen Sprache und von meiner Art zu schreiben, das hätte unglaublich künstlich geklungen. Von daher war ich immer froh, oh Gott, du kannst jetzt die Perspektive ändern, du kannst irgendwas anderes schreiben und war für mich, also machte das die Sache dann auch sehr viel einfacher.
Ja, ich war ja dann als drittes dran und musste dann gucken, dass ich diesen Tonfall übernehme und ich habe so ein bisschen versucht, aber ich habe mich auch damit sehr schwer getan, also weil das schon eine sehr eigene Art ist, zu schreiben, beziehungsweise auch zu sprechen in Form von Raphael. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir irgendwann das nicht mehr über den Blog haben machen können, ist auch bei mir geschuldet, weil ich glaube, ich damit anfing, dass es irgendwie Tonbandaufnahmen oder Tonaufnahmen auf seinem Smartphone gewesen sind. Weil ich mir halt dachte so, naja, der ist irgendwo im Berg unterwegs, da kann er nicht einfach was tippen und was schreiben, so, und dann spricht er sich einfach irgendwas in sein Telefon ein und würde es vielleicht dann später, wenn er es dann noch kann, dann transkribieren.
Ganz schön staubig und fad. Vielleicht war die Mannerwaffel auch noch aus meinem letzten Skiurlaub im Rucksack. Das ist ja fast wie damals bei der Zimt-Challenge, nur nicht so scharf. Dass ich Depp aber auch immer bei jedem Scheiß mitmachen muss.
Wobei ich sagen muss, das ist dir wirklich gut gelungen. Also den Ton, den der Moritz an der Stelle angeschlagen hat, da aufzugreifen, das hat, glaube ich, sehr gut gepasst. Das hat sich sehr gut ergänzt, was du geschrieben hast und der Moritz.
Ja, ich habe nachher immer auch irgendwie, aber glaube ich, auch dann die Reihenfolge aufgeweicht mit diesen Abwechseln, was eigentlich geplant war, dass ich immer auch mal was eingebracht habe, was dann tatsächlich eher eine dritte Quelle war, die auf andere Dinge zurückgreift, die irgendwo Hintergrund geschehen. Fand ich aber auch nicht weiter tragisch dann, weil ich das dann irgendwann, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, ob das gut funktioniert und nicht, aber ich hatte dann immer so eine Idee, die ich ganz gerne umsetzen wollte, und die hat eigentlich nur funktioniert, indem man das von einer externen Quelle berichten lässt und nicht von Raphaels Seite aus. Von daher war das dann auch egal.
Das war der Punkt, wo ich sagte, ah, endlich, wir haben es geschafft. Wir haben diesen Zyklus durchbrochen. Der Ralf kann jetzt den Raphael spielen. Und dann, ja.
Hat der Ralf nicht getan.
Hat er nicht getan, genau.
Nein, aber zugegeben, ich habe auch das Gefühl gehabt, es wäre besser, wenn ich dann auch nochmal einen Zwischenbeitrag bringe und Moritz danach wirklich wieder die Rolle Raphael überlasse, weil er das einfach richtig hinkriegt. Und dieser Charakter wäre bei mir halt, wie gesagt, nicht gut gewesen. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen die erste Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe. Wenn der Charakter, der wirklich als Protagonist durch die Handlung geht, zu sehr oder zu stark von einem der Erzähler geprägt wird, dann macht das die Weiterführung des Ganzen für die anderen schwer, weil sie sich da eben sehr stark dann annähern müssen. Da ist die Frage, ob man sowas dann vielleicht in Zukunft, wenn wir sowas nochmal machen, ob man dann vielleicht auch sagt, wir weichen diese Struktur 1-2-3-4 ein bisschen auf und lassen eben immer, wenn es passt, auch mal jemanden reden, der vielleicht gerade nicht dran ist.
Man muss dabei natürlich aufpassen, dass dann nicht, also dass Raphael selbst, oder nur nicht Raphael, sondern der Zeuge, um das ja eigentlich primär gehen soll, dadurch nicht zu sehr Hintergrund gerät. Das ist dann die Gefahr, wenn man das dann zu sehr aufweicht, weil es soll ja durchaus auch um das Gefühl gehen, was dem Zeugen widerfährt und wie der auf die Geschehnisse um ihn herum reagiert und wie das die Geschichte dann weiter vorantreibt, wie er dann langsam immer mehr und mehr und mehr in ein Strudel von Ereignissen gerät, die er nicht mehr kontrollieren kann.
Auf der anderen Seite würde man es eben auch machen. Gehen wir nochmal kurz zurück in die Geschichte. Womit hatten wir Probleme? Teilweise mit der Zeit, weil dann vor allem Moritz und ich haben gelegentlich mal Probleme gehabt, die vorgegebenen Termine zu halten. Nennen wir es mal so.
Das ist jetzt sehr beschönigend, ja.
Naja, und ich war zum Beispiel mal im Krankenhaus, weil mein Blinddarm geplatzt ist. Das war dann auch mal kurz so 2 Wochen, die ich out of order war. Also ich glaube, keiner von uns darf irgendwie mit Steinen schmeißen.
Nein, aber wir haben auch, glaube ich, nur einmal haben wir tatsächlich mal die Reihenfolge gebrochen. Weil ja, genau. Da irgendwas nicht ging. Das war, glaube ich, als Moritz nicht mehr an seinen Blog herankam, weil er sein Passwort vergessen hatte.
Ja, da haben wir aber die Reihenfolge nicht gebrochen, sondern wir haben nur die Veröffentlichungsstelle unterbrochen. Also eigentlich hätte Moritz seinen Beitrag auf seinem Blog veröffentlichen sollen. Und wie du schon sagst, er hatte natürlich dann sein Passwort vergessen. Und dann kam so der Notruf von wegen, ich schaffe es nicht, könnt ihr das nicht irgendwo? Und dann haben wir im Hotelzimmer gesessen bei der Nordcon. Ich habe dann irgendwie mit meinem Laptop dann noch schnell da irgendwie online gegangen und den Beitrag dann auf meiner Seite veröffentlicht. Und kurze Zeit später, beim nächsten Mal, glaube ich dann, Tim, hast du es dann bei dir veröffentlicht, ne?
Genau, einer ist auch bei mir veröffentlicht worden, ein Beitrag von Moritz ist auch bei mir veröffentlicht worden. So, genau, ja.
Weil es dann doch wohl länger dauerte, bis das Passwort dann wieder zurückgesetzt war.
Ja, und für mich, also eine Sache, die mich auch noch mal ein bisschen in die Ecke gedrängt hat, waren die Arbeiten meines Vorbereiters, nicht wahr, Tim? weil ich...
Was denn?
Ich kriegte da teilweise dann Texte geliefert und dachte so, ja, wunderschön, was jetzt? Weil ich wusste teilweise überhaupt nicht, was ich daraus machen sollte. Und da wurde dann einmal tatsächlich, wo ich wirklich völlig verzweifelt war, wurde der Beobachter da draus, den ich also geschrieben habe, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich tun sollte und habe also eine Kreatur erfunden, die im Endeffekt einfach nur beobachtet, was diesem Raphael da passiert, was er da tut und so weiter.
Das war aus der Not heraus, weil Raphael jetzt auf einmal in einer einsamen Höhle ganz alleine unterwegs war, ne?
Richtig.
Gab keine Möglichkeit, da einen dritten Beobachter irgendwie einzuführen.
Also musste ich was erfinden und das wiederum hat dann auch Moritz mal so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil er jetzt gar nicht wusste, was er mit dem anfangen sollte. Ja.
Aber um ehrlich zu sein, mir ging es aber auch so, dass ich dann weiter von Michael kam und dann dachte ich so, muss ich mal einen Augenblick drüber nachdenken.
Also ich muss jetzt so eine Retrospektive, nachdem ich jetzt auch die Audiofassung davon gemacht habe und das jetzt ein paar Mal auf die Ohren gekriegt habe und wirklich in einem Zug durch, ich bin echt erstaunt, dass das Ganze doch noch einen roten Faden hat und eine vernünftige Geschichte ergeben hat. Also zwischendurch war wirklich sehr oft, dass ich sagte, mein Gott, wo kommen wir jetzt eigentlich dahin? Was ist das für, das hat ja weder Hand noch Fuß, das stimmt jetzt, also, ne, was wird das, bitteschön? Und wenn du das dann doch nochmal komplett in einem Rutsch durchliest oder hörst, dann merkst du auf einmal, okay, das ist irgendwie passt dann doch nochmal den Bogen. Also es ist ganz tückisch, vor allen Dingen, weil wir ja so lange Aussätze oder Pausen drin hatten, weil ursprünglich war ja geplant, jeder Autor hat exakt 7 Tage Zeit nach Veröffentlichung eines Beitrags, um seine Geschichte rauszuhauen. Das hätte normalerweise dann nach 3 Monaten oder 4 Monaten, dann wäre es das gewesen. Aber wir sind ja, wann haben wir gestartet? Ende März, glaube ich, ne? Und sind dann jetzt im November damit fertig geworden. Also deutlich länger als geplant.
Ja, aber ich muss auch sagen, manchmal war es auch so, dass man so ein bisschen erschlagen war von dem, was da jetzt tatsächlich auftauchte an Ideen und an teilweise auch Wahnsinn, weil ich kriegte dann, ich weiß das noch, es gab einmal so eine Geschichte, da ging das irgendwie durch 2 oder 3 Artikel, wo eigentlich nur immer mehr Irrsinn aufeinander gehäuft wurde und ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt haben deine Vorredner dir wirklich einfach den Wahnsinn nur noch immer höher gesteigert und du musst das jetzt irgendwie einfangen. Aber wie? Was machst du jetzt da draus aus dem, was du da bekommen hast?
Hammer. An dem Ort, den sie uns genannt haben, da ist nichts zu sehen außer steinhartem Fels. So weit oben gibt es überhaupt keine Höhlen.
Sie werden diesen Ort nie finden, so wie alle anderen, die keine Rolle im großen Plan spielen. Ich war ein Teil des Plans. Ich wusste, was zu tun war.
Ich denke, das war wahrscheinlich bei den anderen genauso. Hm. Weil du ja 3 Runden, du hast was geschrieben, dann warst du 3 Runden nicht dran, konntest auch nichts einwerfen und dann plötzlich wurdest du also mit 3 völlig neuen Ideen möglicherweise konfrontiert und musstest irgendwas draus machen. Spannend, aber schwierig.
Vor allem, wenn man dann sagt, so, jetzt habe ich irgendwas gemacht, da habe ich eine schöne Vorlage produziert, da muss doch jemand den Ball aufgreifen und jetzt daraus irgendwie einen vernünftigen Zug dann produzieren. Und da liest du den nächsten Beitrag und denkst, na super, da ist ja nichts von deinen Ansätzen, die du irgendwie formuliert hast, aufgegriffen worden und fortgeführt worden, sondern da ist jetzt was völlig Neues da.
Ja. Aber das macht, wie gesagt, das macht es auch spannend, fand ich.
Aber das ist tatsächlich, wenn du das richtig, also in einer Gruppe mit vis-à-vis und ne, spielst so, dann ist es manchmal da auch nicht anders. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, dass irgendwelche Dinge einfach angefangen werden und die zwar auch spannend sind und wie toll sind, aber plötzlich auf einmal keine Rolle mehr spielen, einfach weil die Geschichte ein ganz anderes Momentum entwickelt.
Eigentlich ist ja bei Lovecraft Test so, dass im dritten Teil, dann werden ja keine Szenen mehr beschrieben, sondern es sollen dann Züge werden. Die Züge sind definiert als deutlich kürzere Elemente. Es werden auch gar keine Hinweise mehr gegeben, sondern im Grunde genommen, die Geschichte soll da ein bisschen Drive bekommen, ein bisschen, soll zügiger ablaufen ins Verderben. Und das ursprüngliche Konzept, das wir jetzt hatten, war, die Züge sollen von der Zahl der Zeichen her noch weiter reduziert werden. Also wir hatten ja für die Szenen schon so eine Maßzahl von circa 5000 Zeichen als grobe Richtung gegeben. Und die Züge war dann so die Idee, maximal 2500, aber dafür auch nicht mehr 7 Tage Zeit, sondern 3 oder 4, also so dass man die doppelte Schlagzahl hinkriegt. Letzteres ist natürlich dann, glaube ich, gänzlich ins Gegenteil verkehrt, weil wir waren an keiner Stelle dann langsamer als im dritten Teil, wo die ganzen Züge dann kamen. Dass also da wirklich so ein bisschen das Tempo rausgegangen ist.
Ich glaube, das ist aber auch normal, wenn du das wirklich verschriftlichst. Es ist was anderes, wenn du am Tisch sitzt und du weißt, vorher habe ich 10 Minuten geredet, jetzt kann ich noch 3 Minuten reden oder 5 Minuten und dann geht der Ball weiter. Hier muss ich jetzt einfach wieder mich hinsetzen und einen Blogbeitrag schreiben und wenn ich den fertig habe, veröffentliche ich den einfach. Und dass das natürlich, ich sag mal, nicht unbedingt schneller geht, als wenn ich einen normalen Blogbeitrag, also eine Szene schreibe oder wenn ich einen kürzeren Zug schreibe. Ich glaube, dass das nicht unbedingt dann schneller funktioniert. Also wenn wir es nochmal machen wollten, würde ich auch sagen, okay, Zug bleibt dabei, dass der kürzer ist, aber die Abstände werden wir nicht in der Kürze der Zeit hinbekommen, weil man ja auch mal so ein bisschen an dem Text feilen will.
Ja, die Züge sollen vor allen Dingen quasi mehr so kurze Momente darstellen. Und genau wie du schon sagst, ist es natürlich schwierig, einen kurzen Moment schriftlicher darzustellen als mündlich, finde ich.
Also textuell kürzer, das haben wir ja hingekriegt. Ne? Das, ich glaube, da war auch die Größe soweit okay. Allerdings sich dann auf einmal nur noch 3 Tage Zeit zu lassen und nicht mehr 7. Ich weiß es nicht. Also da habe ich jetzt eine etwas andere Meinung, weil wenn man am Spieltisch sitzt, dann hast du für diesen Zug ja auch nicht viel mehr Vorbereitungszeit zum Nachdenken als bei einer Szene, die du beschreibst. Sondern es geht, du kriegst, dein Vorredner beendet seinen Teil und dann bist du dran und legst los. Und hast im Grunde genommen ja auch 0 Vorbereitungszeit, sondern musst sofort loslegen.
Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber wenn ich mich tatsächlich hinsetze und etwas in schriftlicher Form aufschreibe, dann gehe ich da natürlich mit ein bisschen anderer Denkweise ran, als wenn ich am Spieltisch sitze und einfach rede. Weil da muss ich reden, da habe ich keine andere Wahl. Aber wenn ich jetzt einen Text wirklich verfasse, der eine Geschichte weitererzählen soll, dann werde ich versuchen, den tatsächlich ein bisschen mehr zu durchdenken. Und ob ich, also für mich zumindest, ob ich jetzt die 5000 Zeichen schreibe oder die 2500, das macht für mich jetzt wirklich weniger den Zeitunterschied aus, sondern der Zeitunterschied ist eben der, ich schreibe einen Text, wenn ich den Text geschrieben habe, dann gehe ich den nochmal durch, dann gucke ich, was habe ich da geschrieben, ist das überhaupt logisch, dann zeige ich euch den, das haben wir ja auch gemacht, wir haben immer die Sachen, also ihr habt sie als Draft for Friends bereitgestellt, das kann ich bei meinem Blog leider nicht. Ich habe dann einfach ein PDF davon gezogen und habe das an euch verschickt, um einfach auch mal so ein bisschen Feedback zu bekommen. Aber ich glaube, dass das eben für mich zumindest der entscheidende Punkt war. Ich wollte nicht einfach irgendwas runterschreiben und das dann rausschießen, sondern ich wollte schon, dass das irgendwo Sinn ergibt.
Ich habe Hunger.
Ja, das ist ein bisschen eskaliert, das gebe ich ja zu.
Na, aber stimmt schon. Man hat, wenn man was schriftlich festhält, einfach einen ganz anderen Anspruch an sich selbst, als wenn man irgendwie in der Runde zusammensitzt und redet. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Ja, also wir hatten es ja letztendlich auch darauf verständigt, wir lassen jetzt die Züge dann auch im Wochenrhythmus, war fein, jeder von uns hat genug zu tun die Woche über und natürlich, einen Text zu schreiben, egal ob es jetzt 2500 Zeichen oder 5000 Zeichen sind, es kostet erstmal Zeit, mehr Zeit als einfach ein Gespräch zu führen. Und von daher würde ich das auch, wenn ich es nochmal machen würde, wahrscheinlich genauso beibehalten. Der fixe Termin, den wir so irgendwie hatten, von wegen, wir veröffentlichen immer samstags, so war es ja am Anfang gewesen. Bei den Zügen haben wir das ein bisschen flexibler gehalten. Ich glaube, das war schon okay so. Das würde ich jetzt auch nicht mehr so einengend oder starr dann sehen wollen. Ja, und der letzte Teil, der finale Horror, Der ist ja regeltechnisch so, dass man normalerweise bei Lovecraft-esque im Dialog geht. Oder, Tim?
Genau. Wenn der Punkt erreicht ist, dass man sagt, also der dritte Teil des Spiels ist quasi die Reise in den Abgrund. Man bewegt sich zu dem Ort, wo der finale Horror stattfindet. Und wenn man dann sagt, jetzt ist der Punkt gekommen, wo der finale Horror erreicht wurde, dann beschreibt ein Spieler den finalen Schrecken und der nächste Spieler daneben beschreibt dann in der Rolle des aus Sicht des Zeugen, wie er dann auf diesen finalen Schrecken reagiert. Sei es mit Flucht, sei es mit Bekämpfen und sei es mit erfolgreich Bekämpfen, sei es mit Verlieren, sei es mit Sterben, all das ist dann möglich.
Und das war die einzige Stelle, in der wir dann tatsächlich auch autorenmäßig die Reihenfolge nicht einbehalten haben, was einfach der Tatsache geschuldet war, Tim, dass du gerade irgendwie ausgefallen warst, krankheitstechnisch oder nur bedingt einsatzfähig.
Genau, das war das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich ins Krankenhaus musste. In dem Fall war es die Galle, die bei mir verrückt gespielt hat. Ich habe drei wunderbare Gallensteine gehabt, die mussten entfernt werden. Und da war ich einfach in keinster Weise in der Lage, euch da zu unterstützen.
Aber hat ja funktioniert im Grunde genommen. Ich meine, das war ein bisschen stressig, den Stress habe ich da an der Stelle gemacht. Weil ich am Montag mich mit Moritz verabredet hatte, um seine Teile für den Podcast aufzunehmen. Und da war dieser finale Horror natürlich noch nicht fertig. Und da würde auf jeden Fall Raphael Duchamp einen Part bei spielen, als Protagonist, als Zeuge. Und da Moritz sich auch dafür beworben hatte, genau diesen auch zu sprechen, musste natürlich dieser finale Horror dann auch wirklich bis zum Zeitpunkt der Aufnahme fertig werden. Und das hatten wir ja vorher schon so konzipiert, der finale Horror, der soll ja im Dialog laufen, das machen wir im Chat. Und nachdem dann klar war, ja, Tim verzichtet auf seinen Einsatz da, er übernimmt dann einfach den Epilog an der Stelle, dann musste halt Ralf ran. Und
der im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt aber auch keine Zeit hatte.
Genau, das war auch alles so zwischen Tür und Angel. Das heißt, ich hatte irgendwie sonntagabends so die ersten Sätze einfach mal in den Chat reingehauen und gesagt, hier, guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Wenn du Zeit findest, antworte mal darauf. Und hat ja dann an dem Sonntag auch schon ganz gut geklappt.
Genau, wir haben am Sonntag haben wir die erste Hälfte quasi der Szene gemacht. Wobei man dazu sagen muss, dass Moritz uns da ja auch mit seinem letzten Zug hat er uns auch eine Situation wieder gegeben, weil wir die ganze Zeit eben an diesem Berg gespielt haben und laut Moritz waren wir in der letzten Szene dann plötzlich in einem Krankenhaus und mussten jetzt irgendwie gucken, wie kriegen wir jetzt aus dieser Szene eben den Horror da raus. Aber ich glaube, das ist uns dann nachher ganz gut gelungen, wenn es war teilweise eben lustig, weil ich saß dann da und wartete. Okay, Michael schreibt, ja, dann kannst du jetzt ja noch nicht antworten, dann warte jetzt einfach mal. Und er hat, glaube ich, ein paar Mal einfach gedacht, ey, der antwortet überhaupt nicht mehr, ich schreibe mal weiter.
Ja, genau, das war, vor allem, ich habe das dann montags in der Mittagspause, glaube ich, war das, ich saß dann irgendwie bei McDonald's oder so und habe dann da auf dem Handy den Chat da geschrieben. Und teilweise dann auch auf dem Rückweg wieder zur Arbeit und einfach nur reingehauen. Und am Ende nimmt das ja auch richtig an Fahrt auf. Da haben wir, glaube ich, auf beiden Seiten dann. Die Sätze wurden alle kürzer und einfach mitten reingeschrieben, während der andere schon getippt hat. Und also ich fand das, dieses Momentum eigentlich unheimlich spannend auch da drin. Also im Chatverlauf ein Spannungsmoment da irgendwie reinzukriegen, eine Geschichte zu machen, quasi wirklich real life, das hatte nochmal was ganz anderes, als einfach nur den Blog zu machen.
Es hatte ja vor allem auch eher den Charakter einer Lovecraft-Testrunde, weil es ging ja jetzt wirklich darum, dass da zwei Leute sitzen und sich gegenseitig ein bisschen auch pushen. Und das war eben für mich auch so dieses Gefühl, okay, du musst jetzt hier mal ein bisschen aufdrehen, du musst jetzt hier mal so ein bisschen schneller werden, du musst vielleicht auch mal Panik da reinbringen, du musst mal so ein bisschen Horror damit einstreuen und das die ganze Geschichte auch so ein bisschen schneller gestalten. Und das hat, ich glaube, ganz gut geklappt, wie wir es dann nachher gemacht haben. Also das fand ich echt gut. Hat auch Spaß gemacht.
Also ich habe den Chat ja mehr oder weniger mal von Rechtschreibfehlern oder Tippfehlern korrigiert, dann auch eins zu eins so dann nachher in den Blog halt reingesetzt. Es sind einige Stellen drin, wo es unrund ist, wo auf einmal dann so die Sätze nicht ganz passen, beziehungsweise vorher schon eigentlich eine ganz andere Position eingenommen wurde. Also das ist ein bisschen unrund da an der Stelle, aber das habe ich einfach auch wirklich bewusst danach auch so drin gelassen, weil das wäre auch genauso halt in der Erzählung, wie du schon sagst. Das ist, wenn man sich vis-à-vis gegenüber sitzt, wäre das genauso gelaufen und das gibt genau das so wieder.
Das ist eben genau dieser Unterschied, den, was ich gerade meinte. Wenn man in einer Geschichte sitzt, für mich war das ein echtes Erlebnis, diesen finalen Horror zu machen. Also ich saß am Chat und wurde das eben reingehackt und wirklich nach dem Motto, oh mein Gott, was passiert hier? Das ist alles so schrecklich. Und es war ein Erlebnis. Und wenn ich das jetzt durchlese und sehe, Gott, was hast du da geschrieben? Mann, das war aber für den Moment egal.
Genau, genau.
Lediglich an ihren Händen scheint es eine Abnormität zu geben.
Abnormität? Was für eine Abnormität?
Es sieht so aus, als würden ihnen an beiden Händen die Daumen fehlen. Allerdings muss ich zugeben, dass die Bilder nicht so gut geworden sind.
Was meinen Sie damit, die Daumen fehlen? Was haben Sie denn damit gemacht?
Wie war das für dich, Tim? Hast du das rein zufällig gleichzeitig irgendwie miterlebt, mitgelesen? Oder warst du da noch außer Gefecht gesetzt?
Da war ich noch außer Gefecht gesetzt. Ich habe das erst dann nachgelesen, quasi, als es dann veröffentlicht wurde. Aber ich fand auch da, dafür, dass ihr das quasi on the fly im Chat gemacht habt, das hat sich das schon sehr kohärent gelesen, fand ich. Also dieser Eindruck, dass das vielleicht unrund ist, fand ich jetzt nicht so extrem, ehrlich zu sein.
Also Moritz hat immerhin dann irgendwann geantwortet, ja, verstörend. Ich glaube, er hat noch irgendwas anderes da kommentiert zwischendurch, sowas im Sinne von, ihr seid krank oder so. ja, genau, so sollte es halt dann sein.
Ich fand es aber trotzdem ein gutes, passendes Ende im finalen Horror. Also es hat schon irgendwie alles gepasst.
Ja, ich fand auch dann nachher, also du hast ja den Epilog dann mit etwas mehr Ruhe dann noch schreiben können, um die Geschichte dann letztlich abzurunden. Und hast da nochmal ein sehr schönes i-Tüpfelchen oben drauf gesetzt.
Nachdem Sie mir in der Vergangenheit so viel gegeben haben, möchte ich Ihnen nun meinerseits eine Freude bereiten und Ihnen einen wahren Geheimtipp zukommen lassen. Ich kenne eine Region, in der Hunger auf eine einzigartige Weise gestillt wird.
Ja, ich habe eigentlich das gemacht, was ich irgendwie immer gerne mache, weil Lovecraft Test, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ist so ein klassischen, also kurze Erklärung, was der Epilog ist bei Lovecraft Test. Der Epilog soll quasi das beschreiben, was eine gewisse Zeit später passiert, was aus dem finalen Schrecken geworden ist oder was aus dem Zeugen oder der Zeugin geworden ist. Auch wenn die Zeugin oder der Zeuge stirbt im Rahmen des finalen Horrors, kann man ja immer noch irgendwie was hinten dran setzen. Schließlich sind wir ja im Horrorrollenspiel. Und das ist so ein klassischer irgendwie ist Dinge, der eigentlich sagt, das, was da glaubt, irgendwie ein Ende gefunden zu haben, ist halt kein Ende, sondern es ist irgendwie wieder ein neuer Anfang oder es wird irgendwann eine Reprise geben. Es wird sich irgendwann in irgendeiner Form wiederholen.
Insofern haben wir zwei entscheidende Horrorelemente in der Geschichte reingepackt. Nämlich einmal dieses Wesen, das im Krankenhaus dann ausbricht, ist zum einen mal da und zum anderen kommt dann auch noch im Epilog halt der zweite Hinweis darauf, dass da, selbst wenn das nicht da ist, dann trotzdem irgendwas Böses noch passiert. Also sehr schön gelungen, ne?
Ja, und ich habe auch nochmal quasi den Anfang wieder aufgegriffen, also weil der Anfang war immer so, es wurde nie definiert, woher Raphael eigentlich diesen Tipp bekommen hat. Und ich dachte mir, das muss irgendwo immer wieder aufgegriffen werden. Das war das eine. Und das zweite, ich fand es einfach sehr schön, dass wir uns das Montafon ausgesucht haben und da, dass es diesen schönen Berg Mittagsspitze gab und beim Mittag so Mittagessen denken musste. Und da habe ich geguckt, was gibt's denn noch an Bergen irgendwo in Europa, die auch vielleicht irgendwas mit Essen zu tun haben. Da bin ich halt auf den Dom de Goûter im Mont Blanc-Massiv gestoßen und habe den dann noch eingebaut. Und wie gesagt, ein bisschen so guckt, so den Bogen zu schlagen, so ganz zum Anfang.
Irgendwann mittendrin kam ja dieser komische Gedanke von wegen, na, das entwickelt sich jetzt doch irgendwie ganz gut und interessant. Das müssen wir doch irgendwie audiomäßig auch noch aufbereiten. Das wäre doch eine gute Idee, wenn jeder Autor seinen Text einspricht, einliest und wir das Ganze dann in irgendeiner Art und Form in den Podcast halt rausbringen. Und dann kam, ich glaube von Ralf, von dir kam das dann so von wegen, ach nee, das müssen wir mit wechselnden Rollen machen, mit verteilten Rollen.
Ja, das hatte ich damals vorgeschlagen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade einen Text geschrieben, in dem ein Arzt mit seinem Patienten spricht und es waren eben beides Österreicher. Und ich wollte eben dann gerne auch diesen leichten Zungenschlag drin haben, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich eine Sache, die dem Ganzen noch eine gewisse, ja, einen gewissen Realismus gibt, den wir als Nordlichter oder Rheinländer einfach so nicht hinbekommen.
Also, Hermann.
Bitte nennen Sie mich Hermann.
Also gut, Herr Ma, erzählen Sie mir bitte noch einmal, wie sich die Situation mit Herrn Raphael Duchamp entwickelt hat. Und zwar von Anfang an, bitte.
Und so kam dann dieser Gedanke auf, das einfach zu machen. Und eben auch die Texte von Raphael, auch von Moritz sprechen zu lassen, der halt die Stimme im Sinne von den Tonfall am besten drauf hat von ihm. Und außerdem band das die anderen von der Verpflichtung, dass irgendwer den Beobachter sprechen musste. Den ich ja tatsächlich da zweimal habe auftauchen lassen. Und da war mir von vornherein klar, den musste ich selber sprechen, weil der eben so ein bisschen seltsam in seiner ganzen Sprechweise war und in dem, was er sagte. Und da musste ich halt selber das unterbringen, was ich eben haben wollte. Ich ruhe in der Stille, bis etwas geschieht. Ich spüre kein Alter, kein Vergehen, keinen Durst und keinen Hunger. Vor allem keinen Hunger.
Wisst ihr, das frage ich jetzt einmal, weil ich es weiß, wie viele verschiedene Figuren wir geschaffen haben? Also wie viele verschiedene Sprecher aufgetrieben werden mussten? Gib mal einen Tipp ab.
Also ich würde so 15 schätzen.
Ich hätte so 10, 12 gesagt.
19.
Oha. Oh, okay.
Das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl. Also es ist halt, wenn man Lovecraftesque, bevor man beginnt, legt man erstmal den Zeugen fest und ein paar Eigenarten von diesem Zeugen. Und man überlegt sich, in welchem Ort findet, lässt man alles stattfinden. Gibt es noch andere Personen, die auftreten können? Meistens hat man dann so 3, 4, 5 Personen, NSCs, die man sich anfangs überlegt. Und meiner Erfahrung nach kommen ganz selten mehr als 3 oder 4 weitere Personen vor im Spiel. Das ist sehr, sehr selten, dass es wirklich mehr ist. Also ich weiß, dass auch so stark darauf konzentriert wird, einfach den Zeugen einfach in irgendwelche Situationen zu schmeißen, in seltsame Vorkommnisse zu schmeißen, mit denen er zurechtkommen muss, dass irgendwie selten Platz ist für viel Interaktion mit anderen Figuren.
Liegt natürlich jetzt aber auch daran, dass wir jetzt eine spezielle Form gewählt haben, in der wir halt immer wechselnde Perspektiven genommen haben und nicht immer nur aus dem Blickwinkel des Zeugen halt berichtet haben. Aber ich habe ja mit den Aufzeichnungen und mit der Vergabe der Texte und so weiter schon relativ früh angefangen und habe jedes Mal gezittert und gebibbert, wenn wieder ein Beitrag verfasst wurde. Denk, jetzt bitte nicht noch mehr einbringen, nicht noch mehr NSC. Ich weiß langsam nicht mehr, woher ich hier noch Sprecher auftreiben soll. Ich hatte ja meine Mitspieler aus meinem Podcast schon alle requiriert. Ihr wart ja auch schon alle mit eingebunden. Und musste immer weiter ausdehnen und gucken, wo finde ich denn noch Leute. Aber ich war unglaublich fasziniert, wie engagiert die dann alle dabei waren. Also jeden, den ich angesprochen habe, der hat sofort gesagt, klar, mache ich, überhaupt kein Ding. Und ja, was letztlich dabei rumgekommen ist, da sind einige wirklich super Sachen dabei rumgekommen, wo ich also wirklich auch selbst beim Schneiden nachher unheimlich Spaß gehabt habe, was letztlich dabei rumkommt. Und bereue nicht eine Minute, dass wir das jetzt auch gemacht haben, als ja, in der Audiofassung.
Hast du tatsächlich so viele Österreicher und Österreicherinnen auftreiben
können? Ich habe auch 2 Österreicher auftreiben können, genau, die dann zumindest so ein bisschen lokalen Slang halt mit reingebracht haben. Ich meine, Thomas, der den Alma gesprochen hat, der hat sich natürlich richtig reingekniet da ins Zeug. Mhm. Und das fand ich jetzt, also den Text, den ich da gemacht habe, natürlich auch eine etwas schwierige Rolle dann an der Stelle. So ein Almöhi, total verkopft und verblendet, dann da sprechen zu müssen. Aber das hat er aus meiner Sicht wirklich auch richtig gut gemacht.
Wie auch immer. Auf jeden Fall rauscht auf einmal dieser junge Bursch auf seinem Radl Straßen runter. Die Viecher hat er wohl nicht gesehen. Und Bremsen hat er bei der Geschwindigkeit auch nicht mehr rechtzeitig kennen. Da ist er dann, wie er die Herden bemerkt hat, von der Straße angekommen, in den hohen Bogen über den Bach auf der Angrenzung der Weiden geflogen. Der kann von Glück reden, dass ihm das nicht weiter hinten passiert ist, denn da war er in Abhang runtergeflogen. Und was, das war sicherlich sein End gewesen.
Also ich habe ja bis jetzt nur so einige Passagen daraus gehört. Und
was?
Ja, Entschuldigung.
Der Moritz hat das Ganze innerhalb von 3 Minuten durchgehört gehabt.
Ja, die ganzen 1,5 Stunden.
Mit einem Supergehör, ja.
Nee, ich bin also tatsächlich nur mal so ein bisschen hin und her gesprungen da drin, als ich das die Vorabversion bekommen habe und habe mir mal so einige der Sachen angehört und ich fand also auch, da war also schon sehr viel Schönes dabei, wo man auch das Gefühl hatte, die Leute sind da wirklich gut mit eingestiegen. Ich bin sehr gespannt. Zu diesem Zeitpunkt, wenn wir das aufnehmen, wissen wir ja noch nicht, wie das jetzt auch bei den Leuten ankommt. Und ich bin sehr gespannt, was die Leute dazu also sagen und wie das Ganze dann, welche Reaktionen das Ganze dann auch zeitigt. Also ob die Leute das nochmal mehr hören wollen oder jetzt sagen, war eine blöde Idee, mach das nicht nochmal.
Es ist ein experimentelles Spiel, ja, es ist was anderes, aber ich glaube, so aufbereitet, die Geschichte, die dabei rumkommt, ja, also ich fand's gut, mir hat's gefallen, aber gut, ich war ja auch beteiligt, aber du hast recht, wäre interessant mal zu hören, wie das in der Community angekommen ist. Bei den Veröffentlichungen gab es ja doch schon, also auf die textuellen Veröffentlichungen, einiges an Feedback, an Rückmeldungen. Da waren also einige bei, die der nächsten Episode jeweils entgegengefiebert haben. Von anderen weiß ich, die gesagt haben, nee, ich warte, bis alles raus ist, damit ich das in einem Rutsch durchlesen kann.
Die Narren. Haben die aber lange gewartet. Entschuldigung dafür.
Ich habe also auch bei mehreren Leuten also auch diese Reaktion bekommen, das ist krank. Aber faszinierend. Und wenn ich also Reaktionen bekommen habe, waren die also eigentlich immer positiv. Also die Leute haben das, die Leute, die sich dann tatsächlich auch gemeldet haben, die haben also auch tatsächlich dann ein sehr positives Feedback gegeben.
Ja, ich habe auch ein paar Stimmen gehabt von Leuten, die sagten, dass sie sich gefreut haben, wenn es irgendwie endlich weiterging und dass sie gespannt waren, was denn aus Raphaels oder wie denn Raphaels Schicksal am Ende aussehen wird. Ich habe auch schon versucht zu überlegen, auf die Frage, ob man das Ganze normal macht, ob es nicht vielleicht noch irgendwie andere Spiele gibt, die so quasi spielleiterlos sind oder wechselnde Rollen haben, mit denen man das auch mal versuchen könnte. Also quasi ein fortlaufendes Erzählen einer Geschichte im Rahmen eines Blockspiels mit einem minimalen Regelhintergrund in irgendeiner Form. Bin aber noch kein abschließendes Ergebnis gekommen. Ich weiß nicht, ob man das zum Beispiel mit Geh nicht in den Winterwald machen könnte. Da gibt's aber halt ja immer so einen festen Spielleiter normalerweise. Müsste man da auch gucken, ob man die Regeln ein bisschen zurechtbiegen kann. Aber ich denke, wenn man ein bisschen näher darüber nachdenkt, gibt's da bestimmt auch noch andere Spiele, mit denen das funktionieren würde. Die da auch vielleicht nicht ganz so lange dauern.
Ja, aber ich muss auch sagen, selbst wenn man nochmal Lovecraft-esque spielen würde, fände ich es auch immer noch spannend, weil man einfach sagen kann, wir nehmen uns jetzt mal eine ganz andere Geschichte vor, wir nehmen vielleicht auch mal einen historischen Hintergrund, irgendwas, wo wir uns halt auskennen und spielen das Ganze nochmal durch. Ich glaube, dass man da eben auch eine ganz andere, nochmal eine ganz andere Dynamik reinbringen kann, wenn man vielleicht auch sich von vornherein überlegt, okay, wir ziehen unsere Lehren aus dem, was wir gemacht haben. Vielleicht nehmen wir tatsächlich nochmal einen fünften Mann dazu. Vielleicht tauschen wir überhaupt mal aus, weil, dass man mal ein paar neue Ideen da auch reinbekommt. Mal schauen. Also ich würde es sehr gerne nochmal machen, weil meine persönliche Erfahrung war eben einfach die, dass man sehr, sehr kreativ werden muss. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend. Und ja, darum könnte ich mir das gut vorstellen.
Genau, vor allem so auf eine unbestimmte Art und Weise kreativ werden, also spontan kreativ werden. Das ist ja auch das Schöne, wenn man das halt am Tisch spielt, dass man sich einfach nicht vorher überlegen kann, eigentlich was passieren wird. Ich würde es auch spannend finden, weil das ist ja das Schöne, dass das Spiel gibt ein Grundgerüst mit Und man ist so unfassbar flexibel darin, was ist für eine Zeugin, was ist für eine Zeit, was ist für ein Ort. Ich habe schon so viele unterschiedliche Sachen gespielt. Das ist ein Piraten-Setting, wie ein Gegenwarts-Setting, 80er-Jahre-Setting, Science-Fiction, all das ist halt möglich.
Wie würdet ihr das sehen mit der Zeichenbegrenzung? Also ich habe jetzt für meinen Teil oft gehabt, also ich glaube, ich habe die 5000 sehr häufig überschritten, aber dann immer in der Dimension auf alle Fälle geblieben, also jetzt nicht mal eben eine 10.000-Ecke, wenngleich ich mich selber oft genug ein bisschen dadurch gegängelt gefühlt habe, dass ich hätte gerne noch ein bisschen mehr geschrieben.
Also für mich persönlich ist eine Beschränkung eigentlich immer gut, weil es dich fordert. Es fordert dich insofern, dass du tatsächlich in dem bisschen, in Anführungszeichen, was du zur Verfügung hast, etwas erzählen kannst, was die Geschichte weiterbringt. Wenn du jetzt einfach sagst, ach, schreib irgendwas, dann laber ich mir vielleicht 10.000 Zeichen irgendwas runter, aber ich bin nicht so auf dem Punkt, wie ich es bei 5.000 oder noch mehr bei 2.500 bin. Ich würde aber auch nicht hingehen und jetzt sagen, haha, das sind aber 5.100 Zeichen. Nee, da müssen noch 100 raus.
Das sehe ich halt ähnlich. Ja. Also ich finde, so einen Richtwert zu haben, wo man sagt, so Pi mal Daumen, das ungefähr, wäre schon ganz gut, wenn man das anpeilen kann. Durchaus sinnvoll. Ich habe halt auch gemerkt, es gab so ein, zwei Beiträge, wo ich so, oder was so 5.000, mal gucken, ob ich da hinkomme. Und beim anderen war es einfach kein Problem, da bin ich ein bisschen drüber gewesen und das war dann auch okay. Und auch dann, ich find's auch richtig, dass man sagt, dass man versucht, irgendwie die Szene zum Schluss im dritten Akt, bei der Reise in den Abgrund, dass man sagt, also im Sinne des Spiels, wo die Szenen oder die Züge einfach kürzer sind, dass man auch sagt, versucht da einfach weniger zu schreiben, wenn es geht, aber lasst euch auch nicht drauf festnageln, wenn es ein bisschen mehr wird, dann wird es halt mal ein bisschen mehr. Hauptsache, es schreibt nicht eine zu lange Szene, sondern wirklich nur einen kurzen Moment, oder so, soweit es einfach geht. Mhm.
Ich glaube, insgesamt hat das vom Konzept her so funktioniert, wie es geplant war. Großartig viele Änderungen, Verbesserungen würden mir jetzt so auf Anhieb auch nicht einfallen. Also das, was wir jetzt on the fly mitgemacht haben, im Sinne von, ne, wir bleiben einfach bei diesem 7-Tage-Rhythmus, das ist okay. Aber ansonsten hat das so gut, ganz gut gepasst, auch mit Chat am Ende und die Option, die Ralf ansprach, so von wegen vielleicht zwischendurch mal die Reihenfolge ändern, was wäre eine Variante, dass man sagt, wenn man einmal durch ist, dann würfelt man neu aus, damit die Reihenfolge halt anders ist, wäre durchaus eine Variante, die ich mal mit überlegen würde.
Oder tatsächlich halt eine ungerade Zahl an Spielern haben, das heißt beim nächsten Mal meinetwegen dann 5 oder 3, wo man dann eben sozusagen gezwungenermaßen auch in andere Rollen schlüpft.
Wenn man das dann so stringent beibehält, dass man sagt, man macht das weiterhin abwechselnd, einmal die Zeugenperspektive, einmal vielleicht einen etwas anderen Blick auf den Zeugen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man sagt, man würfelt das neu aus. Es kann halt dazu führen, dass jemand quasi zweimal hintereinander dran ist. Das finde ich persönlich eher blöd.
Ja gut, das müsste man ausschließen. Also das würde ich auch nicht bevorzugen.
Also wenn wir jetzt sozusagen jetzt in der ersten Runde hatten wir jetzt Moritz, Michael, Tim, Ralf und beim zweiten Mal wird jetzt ausgewürfelt, ob Moritz, Michael oder Tim die ganze Runde beginnt und ich wäre dann auf jeden Fall raus. So in dieser Richtung.
Das wäre eine denkbare Variante. Man kann auch alle 4 würfeln und der erste Wurf, bei dem an der Stelle Ralf nicht an erster Stelle steht, gilt halt. Ne? Wäre eine Variante. Da gibt's, glaube ich, genug Möglichkeiten.
Also es wäre auf jeden Fall eine Sache, die das Ganze nochmal ein bisschen spannender, ein bisschen wilder macht auch, weil man eben nie sicher sein kann, okay, ich kann mich jetzt erstmal 3 Wochen zurücklehnen und warten, was die anderen machen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch einem der Autoren ein bisschen mehr Kontrolle geben, weil wenn ich nur einen dazwischen habe und dann wieder selber dran bin, kann ich eben auch meine Ideen, die ich vorher vielleicht formuliert habe, jetzt leichter wieder in die Geschichte einbringen, als ich das im jetzigen Format kann.
Und du entfernst dich doch noch ein gutes Stück weiter vom eigentlichen Lovecraft-Testspiel, ne? Weil da ist, glaube ich, die Reihenfolge an der Stelle fix vorgegeben.
Die ist fest vorgegeben, ja. Die bleibt so, wie sie ist. Außer ganz zum Schluss, ich glaube, ganz zum Schluss ist es so, dass derjenige den Epilog macht, der quasi dann der Übernächste wäre, wenn ich mich jetzt richtig aus dem Kopf erinnere.
Genau. der aktive Spieler beschreibt. Der nächste Spieler übernimmt die Rolle des Protagonisten und dann der übernächste an der schönen Epilog.
Genau.
Dann bin ich jetzt nicht dazu gekommen zu erzählen, warum ich bei Moritz mit Zimtstangen konfrontiert wurde.
Dann schieb das doch einfach noch hinterher.
Das packe ich dann in die Outtakes, schmatzenderweise.
Und du hast auch nicht erzählt, dass zwischendurch, als ich gerade aufnehmen wollte, mein Mikro sich verabschiedet hat.
Ja, die Tücken der Technik, genau.
Ja, genau. Das hatten wir ja eigentlich sehr häufig. Gerade wenn wir irgendwie mit Aufnahmen oder Chats oder sonst irgendwas unterwegs waren. Irgendeiner war nie ansprechbar oder viel zu leise oder was weiß ich.
Ich würde eigentlich ganz gerne zum Schluss doch einmal auf das Crowdfunding aufmerksam machen, dass, wenn wir Glück haben, noch läuft, während das hier live geht. Und zwar findet man das Crowdfunding zu Lovecraftesque, das heißt hierbei um die deutsche Übersetzung, auf gameontabletop.com. Dort einmal nach Lovecraftesque suchen. Am besten packt das Michael in die Shownotes den Link, weil den jetzt vorzulesen ist ein bisschen blöd, weil der nicht so ganz eingängig ist.
Mach ich.
Und das Crowdfunding sollte man auf jeden Fall auch deshalb erwähnen, weil halt Tim und ich beide als Szenario-Autoren daran beteiligt sind. Also Leute, die sich wirklich auskennen mit Lovecraftesque und wissen, wovon sie reden und bla 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 und so weiter.
Oh mein Gott.
Genau. Ja, und auch noch viele andere Autoren. Judith Vogt ist mit dabei, James A. Sullivan, Jasmin Neitzel, Ferry Gebold, Peter Volkhausen, Martin Schwarz. Also ganz viele tolle Menschen sind daran beteiligt.
Und es ist ein neuer Verlag, ne?
Genau, das ist ein Verlag, der extra hierfür gegründet wurde, wobei Dean, der diesem Verlag gehört, auch noch andere Sachen in der Pipeline hat, die dann danach irgendwann kommen werden.
Von daher, genau, unterstützt das Zeug, haut da euer Geld rein und ich denke, wir sind an der Stelle durch. Sowohl mit dem Spiel, wie auch dann jetzt mit der Nachbesprechung zu Lovecraftesque. Wer jetzt immer noch nicht weiß, wer Raphael Duchamp ist und was mit ihm passiert ist, der soll sich dann einfach nochmal die erste Episode hier anhören oder halt auf einem unserer Blogs das Ganze nachlesen. Beziehungsweise man muss natürlich dann über alle vier Blogs dann rundherum immer klicken, aber die Beiträge sind ja alle so verlinkt. Die beteiligten Blogs, das sind einmal bei Moritz, da hat das Ganze ja angefangen, die seifenkiste.rspblogs.de, glaube ich das. Dann ist es weitergegangen bei mir auf jägers.net. Der dritte im Bunde war dann Tim. Dein Blog heißt?
nurdertim.de.
Und der vierte im Bunde?
Das war dann ich mit den Sandkastenspielen, sandkastenspiele.blogspot.com.
Genau. Und wer sich das nicht merken konnte, auch das packt man in die Shownotes. Ansonsten, die sind ja alle untereinander soweit verlinkt. Wenn ihr einen davon gefunden habt, dann findet ihr irgendwie auch den Anfang von der Geschichte und dann kann man sich so durchhangeln.
Und ein Haufen Leute haben jetzt wahrscheinlich schon Angst davor, dass wir das wirklich weitermachen, dass sie dann auch vors Mikro gebeten werden.
Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, um nochmal ein Stündchen, das sind jetzt ein bisschen mehr als ein Stündchen, aber auf alle Fälle nochmal über unser Experiment zu plaudern.
Sehr gerne.
Und vor allen Dingen auch, dass ihr das überhaupt mitgemacht habt.
Und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal vor allen Leuten dem Michael danken, der sich da wirklich voll und ganz reingehängt hat, das Ganze auch zu koordinieren. Denn ich glaube, ohne dich hätten wir das nicht auf die Reihe gekriegt.
Dem kann ich mich nur anschließen. Das war sehr wichtig, um so mal ein bisschen verbal bzw. irgendwie schriftlich von dir getreten zu werden. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, der Moritz spricht nie wieder ein Wort mit mir. Ich weiß nicht, wie oft ich ihm dann einfach nur noch per Twitter eine Meldung geschickt hatte von wegen, ich bin's, du weißt Bescheid oder so. Und er dann auch in Essen rein zufällig, ganz plötzlich stand er dann vor mir und sagte dann, oh, jetzt kriege ich ein ganz schlechtes Gewissen. Aber nun ja, so ist es halt. Gut, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und euch da draußen, die bis hierhin durchgehalten haben, auch noch. Hoffe ich, dass ihr viel Spaß gehabt habt und ja, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss und immer einen guten Hunger.
Ja, ich habe jetzt auch einen Bauchkrummeln hier. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.
Die Sandkastenspiele sind ein Teil von Pen & Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., der Drachentöter, der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Ingelore Philippi, Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Thomas T. und Ralf, sowie außerhalb von Patreon von Bjarne. Vielen Dank für eure Unterstützung.